Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly Auto Parts.
Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Der Literaturpodcast, die neue Ausgabe. Mein Name ist Thomas Andri, bei mir ist Antje Fleming. Hallo Antje.
Hallo Thomas.
Hast du was Schönes gelesen in der letzten Zeit?
Ich lese immer was Schönes.
Das ist dein Job, genau.
Mein Job, Gott sei Dank. So ein schöner Job, der schönste Job der Welt. Nach deinem natürlich. Oder gleich auf mit deinem. Du darfst ja auch viel lesen. Wir haben heute mitgebracht den Shootingstar der deutschsprachigen Literaturszene, den 22-jährigen Nelio Biedermann mit seinem bereits zweiten Roman Lazar, erschienen bei Rowohlt Berlin. Dieses Buch war vor wenigen Wochen oder ist es auch immer noch in aller Munde.
Genau. Und ist in der Bestsellerliste, habe ich geschaut, wieder gestiegen. Ist, glaube ich, wieder auf Platz 5 jetzt. Hier Anfang November, Mitte November. Und ein wirklich, bei diesem Buch oder bei dem Autor ist wirklich die Frage, was ist jetzt eigentlich die beste Geschichte? Es ist eine super Geschichte, dass der 2003 geboren ist, mit 22 schon sein zweites Buch veröffentlicht und dann auch noch so eins, ich sage jetzt mal, augenzwinkert geschrieben im Stile der alten Meister, also so ein klassisch realistischer Roman.
Nicht ganz realistisch.
Ja, genau, kommen wir gleich drauf. Wir haben beide diesen jungen Mann erlebt, bei dir am Schwanenweg im Hamburger Literaturhaus. Du hattest ihn nämlich zu Gast, mit dem anderen Autor noch, mit dem...
Also wir hatten ein bisschen eine spezielle Veranstaltung, weil wir hatten mitbekommen, dass es zwei Shootingstars in Europa gerade gibt, die beide 22 sind. Nelio Biedermann aus der Schweiz und aus Norwegen Oliver Lovrensky. Ja. Und der Lovrensky hat einen Roman geschrieben, der praktisch in den Straßen von Oslo spielt. Also wirklich mit harter Sprache, harten Schnitten, fast so eine Art Rap-Geschichte, und wir fanden das so toll, die beide einzuladen, was auch geklappt hat.
Finde ich auch.
Und standen vor der schwierigen Frage, ups, in welcher Sprache soll die Moderation eigentlich vor sich gehen? Und haben das dann auf Englisch gemacht, was ein Experiment war. Das würde ich jetzt auch nicht ständig wieder machen, also zumindest.
Aber wie war denn die Resonanz?
Also es haben sich wenige Leute jetzt beklagt. Wir haben aber auch eine Zuschrift bekommen, dass wir Nelio Biedermann seiner Sprache beraubt hätten. Mhm. Man muss aber sagen, das war alles abgesprochen und er fand das auch gut, weil er ja bereits in 20 Länder verkauft wurde, sein Roman, und er sozusagen so ein bisschen üben konnte da bei uns, wie wird das dann sein, wenn er vielleicht auf Lesereise in die USA geht oder so, ne? So. Und er hat ein bisschen gekämpft, aber er hat das sehr gut gemacht. Er ist ein unfassbar freundlicher, kluger, junger Typ.
Mein Urteil ist, was das Sprachliche angeht, er ist insgesamt ein typischer Repräsentant seiner Generation. Die 20-Jährigen heute, natürlich sprechen die sehr gutes Englisch. Die gucken alle Serien auf Englisch, nicht nur die 20-Jährigen natürlich. Die sind permanent auf YouTube, man guckt alles auf Englisch, und war aber trotzdem auch ein bisschen erwartbar, dass der Norweger, der Skandinavier an sich spricht ja perfekt Englisch. Naja, stimmt halt auch ein bisschen, ne? Natürlich war Lovrensky noch ein bisschen rhetorisch gewandter, aber das wird auch Biedermann, wird das auch alles hinkriegen, wenn er jetzt öfters macht und so. Und er hat das, und mich hat es nicht gestört. Er hat dann natürlich auf Deutsch gelesen. Eure Moderatorin war eine in Berlin lebende englische Übersetzerin.
Ja, Katie Dabischer war das.
Wunderbare Frau. alleine älter als die beiden zusammen, so ungefähr. Und es war ein bisschen, mütterlich war sie jetzt nicht, aber sie hat sich ein bisschen amüsiert, manchmal in gewissen Situationen mit den jungen Männern.
Ja.
Gerade was auch die Sexszenen angeht.
Es war
ein guter Vibe bei dieser Veranstaltung.
Ja, schön. So, und vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die jetzt doch ein bisschen enttäuscht waren, wenn sie vielleicht da waren. Nilo Biedermann kommt nochmal nach Hamburg und zwar am 5. Dezember. Da ist er eingeladen von der Buchhandlung Ida von Bahr. Bar oder Bär? Bar, glaube ich. Und wird in der Stadtteilschule Walddörfer lesen. Und das in der Aula. Und da ist ja dann auch viel Platz. Ich denke, da gibt es bestimmt auch noch Karten. Habe ich jetzt nicht geguckt.
Sehr nett, dass du das hier erwähnst.
Ich hätte
den Termin auch verpasst. Landet aber nicht bei mir, aber da sollte man auf jeden Fall hingehen.
Es gibt ja die wunderbare Publikation Literatur in Hamburg. Da steht alles Mögliche drin.
Was glaubst du, wie oft ich auf dieser Seite bin? War ich jetzt aber gerade nicht. Bevor wir jetzt über den Roman reden, bitte lies doch mal den Romananfang, liebe Antje.
Genau, wir haben jetzt noch gar nichts gesagt, worum es geht, ne? Naja, ich lese es erstmal. Das erste Kapitel heißt Das Glaskind. Am Rand des dunklen Waldes lag noch der Schnee des verendeten Jahrhunderts, als Lajos von Lazar, das durchsichtige Kind mit den wasserblauen Augen, zum ersten Mal den Mann erblickt, den es bis über seinen Tod hinaus für seinen Vater halten wird. Es war der Tag der drei Könige. Der Wald schluckte das letzte trübblaue Licht. Das Zimmer, in dem der Junge geboren wurde, lag im Westflügel des Waldschlosses, gleich neben dem blau gestrichenen, das niemand je betrat. Während die Hebamme in seinem Rücken das Kind wusch, stand Chandor von Lazar am Fenster und suchte das Unterholz ab. Es war ihm, als hätte er etwas im Dickicht verschwinden sehen. Er stand dort, spürte die Kälte des Glases und tastete mit seinem Blick den Waldrand entlang, ließ ihn über die Rinde der Stämme gleiten und von Baum zu Baum huschen, als sich plötzlich ein Riss in ihm auftat. Sofort fühlte er die altbekannte Angst, die vertraute Panik in seinen Körper strömen und alles überschwemmen. Da blinzelte er und der Riss schloss sich wieder. Erleichtert atmete er auf. Er war nicht wie sein Bruder, nicht wie seine Mutter. Nur etwas unruhig war er, was niemanden verwundern durfte. Schließlich hatte seine Frau gerade ein Kind geboren, unter dessen transparenter Haut man die kleinen Organe sehen konnte.
Wunderbar. Das
ist die erste Seite.
Da macht einer was.
Da wird
was,
schon ganz schön viel aufgemacht.
Ja, definitiv, inhaltlich und aber auch irgendwie sprachlich. Da macht einer was mit Sprache. Da will einer genauso erzählen, wie er eben erzählt. Und da muss man wirklich sagen, also wäre ich der Deutschlehrer hier in Zürich, wo Nilo Biedermann geboren und aufgewachsen ist am Zürichsee. Als ein Deutschlehrer würde ich denken, so verkehrt kann der Job nicht gewesen sein, den ich gemacht habe. Ich nehme an, dass man auch in der Schweiz, keine Ahnung, Fontane oder Thomas Mann lesen muss.
Ja.
Und hier will eben einer ganz gut abgehangen und altmodisch, so nenne ich es jetzt mal, erzählen. Hier gibt es eben gibt's keine sprachlichen Explosionen, hier ist nichts eruptiv oder irgendwie voll drauf und irgendwie so Rap, du hast eben bei dem anderen Autor so gesagt, sondern es ist einfach erzählen, ein bisschen auf Poesie angelegt und ja, das ist, mich hat das sofort reingezogen. Ich habe natürlich von dem Roman
mich
vorher
auch, ja,
ganz viel gehört. Du hast gesagt, es war ein Hype und das hat mich sofort reingezogen. Mhm. Und jetzt, was macht der Autor dann im Folgenden? Er erzählt, was vielleicht später drauf zurückkommen, er erzählt auf letzten Endes lediglich knapp über 300 Seiten, erzählt er viele, viele Jahrzehnte Familiengeschichte. Und zwar die eigene. Seine ist, wie gesagt, Schweizer, aber die Vorfahren stammen aus Ungarn. Und haben dort das Ende der Habsburger Monarchie erlebt, dann Weltkriege und die Nazis und
die Verfolgung und Ausrottung der ungarischen Juden.
Genau, Holocaust, Shoah und dann eben auch den Stalinismus, den Sozialismus,
den Aufstand,
den sowjetischen, der da kam. Und das wird hier anhand von drei Generationen erzählt. Mhm. Und es gibt hier etliche Hauptfiguren. Es gibt keine, die klar im Zentrum steht. Und es gibt natürlich Sprünge und genau.
Also letztlich erzählt er ja auch den Untergang einer Familie. Ich glaube, deswegen lag halt auch dieser Thomas-Mann-Vergleich, den ich vielleicht so ein bisschen übertrieben finde, wobei vielleicht auch nicht mit Buddenbrooks so ein bisschen auf der Hand. Ich finde hier interessant, wie er eben schon ganz viele Themen aufmacht, die einen auch so ein bisschen verwundern. Also vorhin hatten wir mal kurz gesagt, realistisches Erzählen, ja, aber die Motive sind natürlich auch zauberhaft und aus dem magischen Realismus entlehnt, also ein durchsichtiges Kind. Ja. Dann gibt's hier ein blaues Zimmer, was nie betreten wird. Ein Mann spürt einen Riss, hat offenbar Angst, wahnsinnig zu werden oder sowas in der Art, ne? Und hier wird ja schon auf diese Familiengeschichte, auf diese düstere Geschichte.
Düstere Romantik auch ein bisschen. Ich glaube, der verrückte Onkel liest ja nicht E.T.A. Hoffmann.
Ja, der liest zu viel E.T.A. Hoffmann, bis er einfach ja. total umnachtet ist, interessanterweise aber derjenige ist, der die Jahrzehnte übersteht und der am Ende auch immer noch da ist.
Der hat, genau, auch allein schon diese Figur des Onkels.
Imre heißt der
Onkel. Imre, genau, danke, ich kam gerade nicht drauf. Der Autor weiß genau, was er tut. Der hat genau die Geschichte im Blick, die er erzählen möchte. Er hat im Literaturhaus auf der Bühne auch erzählt, dass er mit einem Onkel, seinem Onkel, der das Buch noch nicht gelesen hat, weil es noch nicht auf Ungarisch erschienen ist, eben in Ungarn, da hat er, glaube ich, auch natürlich Urkunden oder Briefe gesichtet, aber der Onkel hat auch viel erzählt. Und er hat also wirklich viel Futter gehabt aus der eigenen Familiengeschichte und das natürlich wahnsinnig angereichert. Es gibt in diesem Roman starke Gefühle, es gibt Todesfälle, es gibt Liebesgeschichten.
Es gibt Sex.
Es gibt, ja,
ohne Ende.
Ohne Ende. Da muss man, ja, das ist ein bisschen.
War dir das zu viel?
Nee, das ist ganz lustig. Ich bin gespannt. Mir war es, nee, zu viel war es mir nicht, aber ich musste ein bisschen lachen, weil es war so richtig voll auf voll. In die Vollen. Und dann natürlich muss ich ein bisschen schmunzeln und sage, das macht vielleicht dann doch ein 21-Jähriger, der relativ unbedarft da schreibt. Und lustig fand ich übrigens im Literaturhaus, dass dann die Moderatorin sagte, Mensch, das war doch garantiert jetzt nicht so leicht, eine Masturbations.
Ja, ganz lustig, weil er wollte eigentlich eine ganz andere Szene lesen, nämlich den Anfang. Und sie wollte unbedingt, dass er diese, ja, so ein bisschen, ist eine harmlose Masturbationsszene liest. Und ich wusste eigentlich nicht so genau, warum das jetzt so sein musste. Weil ich dadurch fand, da hat man vielleicht doch vom Roman nicht ganz so viel mitbekommen.
Vielleicht. Ne? Aber es war ganz lustig, alle fanden, aber vor allen Dingen, da liest ein junger Mann relativ unbedarft und ungezwungen diese Stelle und sie sagt dann, Mensch, war er jetzt nicht so leicht. Ich glaube, es ist ihm nicht besonders schwer gefallen, die Stelle zu lesen. Genauso fällt es ihm nicht schwer, das zu schreiben und es ist manchmal ein bisschen zu viel vielleicht und aber trotzdem, darum, das ist nicht, das steht nicht ganz im Zentrum. Das ist klar, wenn man über diesen Roman redet, muss man den Sex erwähnen. Das ist auch wichtig, so eine gewisse Sinnlichkeit kann man es vielleicht nennen, so ein bisschen sehr süffig. Aber es geht auch noch natürlich um mehr Themen. Ja. Vater-Sohn-Konflikt, Vergänglichkeit und natürlich auch die großen politischen Themen.
Ja, und eben auch wirklich das vorige Jahrhundert sozusagen in der Nussschale. Also wir beginnen hier in einem Waldschloss und die Familie hat noch eine Wohnung in Budapest und kurt immer in Pécs, in diesem ungarischen Kurort. Also es ist eigentlich, man kann es sich auch wahnsinnig gut, ich sage das ja ganz oft, als Film vorstellen, auch mit diesen ganzen Nebenfiguren. Also der Vater Schandor hier hat auch eine Geliebte dann in diesem Ort und fährt dann da immer hin. Die Mutter ist wahnsinnig unglücklich, es nimmt auch kein gutes Ende mit der Mutter. Wir haben hier die verschiedensten Todesarten, wie du schon gesagt hast. Und dann geht's aber eben, ne? Dann müssen sie, es gibt auch eine Fluchtgeschichte, dann sind sie in Budapest, dann sind sie total verarmt und letztlich am Ende, löst sich diese Familie halt auch auf. Die eine Schwester ist schon lange in den USA, weil ihr Mann Jude ist, die haben noch rechtzeitig die Kurve bekommen sozusagen und dann ist kurz nach Kriegsende eben, ne, dann in den 50er Jahren der Aufstand in Ungarn und die jüngere Generation flieht und verlässt eigentlich dieses Land, ne, und es bleibt eigentlich relativ wenig übrig. Und ich habe nochmal kurz meinen Leseeindruck, ich habe das total gerne gelesen. Ich liebe auch so opulente Geschichten, auch mit Tod und ein bisschen Grusel drin. ich fand nur manchmal, dass Sachen, Motive so ein bisschen effekthascherisch angerissen wurden und nicht zu Ende erzählt wurden. Also zum Beispiel dieses durchsichtige Kind hier am Anfang gleich, das ist, also es ist dann halt einfach irgendwann Lajos und das spielt eigentlich keine Rolle mehr.
Man hat das vergessen dann
irgendwann. Das hätte mich halt einfach interessiert, warum? Also warum ist das so? Bedeutet das jetzt so eine Fragilität in der nächsten Generation oder eine besondere Kunst, Hingewandtheit zur Kunst und Literatur oder so? Und es bedeutet eigentlich gar nicht so besonders viel, das oder? Könnte, es ist mir entwischt.
Vielleicht ist es auch, ist er auch, also es ist jetzt kein TikTok-Roman, es ist, er hat schon einen langen epischen Atem, wie man so schön sagt, aber ist dann ein Autor, der eben doch einen 320-Seiter geschrieben hat über mehrere Generationen und keinen 520-Seiter. Und das hätte es vielleicht auch sein können. Ich hätte dem noch länger folgen können und ich hätte mich, was die Figuren angeht, für manche auch noch durchaus mehr interessiert. Ja. Trotzdem ist das allein die Liebesgeschichte von Pischtar, dem Sohn, und wie heißt die, Mathilda, an die er verliebt ist, werde ich gleich eine Stelle lesen, die ich sehr eindrücklich für diesen Roman finde. Die funktioniert aber so für sich.
Es sind ist eine sehr anrührende Geschichte, muss man sagen, ne? Weil man immer die Hoffnung hat, die beiden kommen irgendwann zusammen. Überhaupt hatte ich sehr viel Hoffnung für die Figuren, die oft enttäuscht worden sind. Für mich war eine ganz anrührende Geschichte diese Eva, also die Schwester von Pischtar, die sich in diesen kommunistischen Schriftsteller, der so
ganz
geheimnisvoll
ist,
verliebt und dann endlich irgendwie auch von ihm erhört wird, und ich spoilere das jetzt nicht, aber das, was passiert, wäre absolut nicht das gewesen, was ich da erwartet hätte.
Ganz krass.
Also ich hätte mir mehr Schönes für die Figuren gewünscht.
So ist das. Und das sagt aber vor allem eins, dass man entweder identifikatorisch liest oder mindestens sympathisierend, oder dass man sich für die Figuren interessiert. Und das ist ja schon eine gewisse Könnerschaft, die da im Raum steht. Das kann der Autor sehr gut. Was mich nicht gefragt habe, ist manchmal, er will halt sprachlich, er möchte diesen poetischen Touch, er möchte bildhaft erzählen. Das haut nicht immer hin. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, und das kommt doch zum Thema zurück, was wir vorhin angerissen haben, der ist halt so schrecklich jung oder so wunderbar jung. Und ich finde, das hätte diesen Roman jetzt ein 51-Jähriger vorgelegt, dann
hätte man
das,
gesagt, Kitsch, oder?
Ja, hätte man ganz viel gesagt, Kitsch, genau. Und das sagt man so, hier sage ich eher, dieser junge Autor, der da in Folge ungezwungen rangeht und natürlich, als welcher 21-Jähriger erzählt denn bitteschön so? Und da hat er auch einen unique selling point jetzt. Aber er hat auch einfach Bock drauf gehabt und ist es auch rührend, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Und ich sehe, ihr habt diesen Roman in einem total positiv geframed, obwohl ich weiß, dass man auf jeder vierten Seite vielleicht irgendwas finden könnte, wo man sagt, Mensch, da verhebt er sich als aber.
Da haben auch verschiedene Kritiker verschiedene Sachen gefunden, auch so tatsächlich sehr starke Annäherung an andere große Autoren, also an große Autoren, sag ich mal. Ich habe mich auch mit einem Übersetzer unterhalten, über der sich sehr aufgeregt hat über einen angeblichen Tempusfehler im ersten Absatz. Findest du das eigentlich auch? Ich habe das dann überlegt, ist das ein Fehler? Also es lag der Schnee und dann erblickt er den Mann. Also es gibt einen Tempuswechsel. Mhm.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints.tc.
Den er für seinen Vater halten wird. Also sind eigentlich 3 Tempi da drin. Ist das ein Fehler oder soll es so sein?
So, ich bin Journalist, ich verfasse selbst Texte, ganz andere Gebrauchstexte eher, wie auch immer. Und ich bin, was den Gebrauch von Zeiten angeht, lasse ich mir extrem viel durchgehen. Das ist, also ich wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir nicht total oft irgendwie vom Präsens ins Präteritum springen, wie auch immer. Aber da ich das auch, da ich da auch nachlässig bin, es aber auch merke, mir das aber zugestehe, bin ich da auch bei anderen nicht so streng. Es ist in dem Moment, ich bin so, das ist ja auch diese erste, das ist mir gar nicht so aufgefallen und ich bin da kein Korinthenkacker. Da würde ich mich, also ich gehöre nicht zu diesen Leuten, ich stelle mich nicht hin und sage, das ist dies und das und das. Das ist mal, ist, kann man übrigens, so kann man an jedes Buch rangehen. Man kann auch theoretisch einen 650-Seiten-Roman nehmen, der ganz viele Fenster zur Welt aufmacht und viele Figuren und alles und irgendwie viele Tiefenebenen hat. Man kann aber einfach, irgendwie gefällt es einem nicht, dann nimmt man einfach den schon im ersten Kapitel drei Sätze, die einem nicht gefallen und haut den Roman dann einfach in die Pfanne. Ja, ja, das gibt es eben auch.
Ja, nur, ich glaube, das soll so sein, weil das hat natürlich auch was von Unmittelbarkeit und von Wunder.
Genau. Irgendwie. Ich lese es mal, eine Stelle, die mir im Gedächtnis geblieben ist, die auch etwas über diesen Roman aussagt. Wir sind hier bei dem, was wir eben angesprochen haben, bei dieser Geschichte von Mathilda und eben Pista, dem Sohn, die dritten Generation, die hier erzählt wird, dem Sohn von Lajos ist das, genau. Und die werden dann voneinander getrennt. Mathilda ist ein jüdisches Mädchen, das ist aber in dem Moment nicht der Grund. Die sind einfach gehören verschiedenen Schichten an und sind auch noch sehr jung. Und dann sagt die Mutter von Mathilda, du gehst jetzt nicht mehr mit dem Pista zusammen in die Schule und wie auch immer. Und dann ist diese Liebesgeschichte, die irgendwie vor allen Dingen startete mit Briefchen, die sie sich zugesteckt haben, ganz niedlich. So, und die leiden halt vor sich hin. Pista litt nicht weniger. Lange Zeit war er früh schlafen gegangen. Manchmal, wenn er das Licht gelöscht hatte, fielen ihm die Augen so schnell zu, dass er sich nicht einmal mehr sagen konnte, jetzt schlafe ich ein. Nun aber, da der Schlaf seine einzige Hoffnung auf Erlösung war, schien er die Fähigkeit einzuschlafen verloren zu haben. Stundenlang lag er wach, starrte in die Dunkelheit, die sich in seinem Zimmer niedergelassen hatte, und ließ seine Gedanken um Mathilda kreisen. Schaltete er die Nachttischlampe an und schaute auf die Uhr, war es stets Mitternacht. Der Augenblick, da der Kranke, der zu einer Reise gezwungen war, der in einem unbekannten Hotel die Nacht verbringt und von einem Anfall aufgeweckt wird, sich freut, wenn er ein Streifenlicht unter der Tür entdeckt. Was für ein Glück, der Morgen ist da. Und so weiter.
Was ist das nicht vielleicht, das ist doch fast ein wörtliches Zitat, oder?
Ist das,
also, lange Zeit war er früh schlafen gegangen.
Darum geht's. Ist das nicht, ist das,
also, ist Proust?
Ja, ja. Er will, das ist genau, das ist so, also, das macht er halt völlig einfach, der denkt nicht drüber, oder wird jetzt aber einer sagen, Mensch, muss er das jetzt, er macht's eben so offen. Er will nicht Proust so ein bisschen anzitieren, sondern er macht's dann irgendwie, bums, da steht dies einer der berühmtesten Sätze der Literaturgeschichte. Und mir gefällt das. Ich finde das einfach, also, für mich ergibt das alles Sinn. Für mich ist das alles, macht es so, wie er es eben will, und mir gefällt das. Und das ist natürlich sehr, sehr auf die 12 ist, wie manches andere in diesem Roman. Ja, er wird, ich gehe davon aus, ich hoffe, dass uns Nelio Biedermann lange erhalten bleibt als Romancier. Und ich bin gespannt sowieso, was da noch alles kommt und so. Ich glaube, diese Gefühlsüberschwang-Romane, so nenne ich sie jetzt mal, diese auch vielleicht ein bisschen eben der Wille, nicht eben gerade nicht subtil zu sein. Das wird er, glaube ich, nicht seine Schreibkarriere so beibehalten.
Goethe hatte bei Werther auch Gefühlsüberschwang.
Ja, so, genau. Also. Möchtest du noch was vorlesen,
Antje? Ja, ich möchte auch noch was vorlesen, weil wir jetzt gerade schon Proust erwähnt hatten, nochmal einen anderen Schriftsteller. Das Register reichte bis ins 18. Jahrhundert zurück. Etliche Leben mit all ihren Erfolgen und Niederlagen, Verstrickungen und Affären, Träumen und Ängsten, Krankheiten und Vorlieben, gebrochenen Herzen und schlaflosen Nächten zusammengefasst in einem einfachen Gedankenstrich. Und dahinter der Grund für das Ende all dieser Dinge, festgehalten mit nichts weiter als einer kurzen Reihe von Zeichen, die einem den Tod als das einzig Logische und das Leben als durch und durch fragil erscheinen lassen. Ein Auszug daraus liest sich wie ein Gedicht von Gottfried Benn. Bauchfellentzündung, Brechdurchfall, Selbstmord durch Erschießen, Herzlähmung, Kindbettfieber, Selbstmord durch Erhängen, Entkräftung, Typhus, Selbstmord durch Ersehen, Gehirnlähmung, Milzbrand, Selbstmord durch Sturz. Das sind halt all die Todesarten derer von Lazar. Mhm. Ich finde es ganz gut. Ich mochte das Buch.
Ja, ich mochte es auch.
In all seiner Opulenz.
Ich mochte es auch. Du hast es als
Hardcover. Und mit seinem schönen Pferd vorne drauf.
Genau, du hast es als Hardcover. Ich habe hier das Leseexemplar.
Das Leseexemplar, ja.
Da hat Rowohlt einen guten Griff getan. Ich glaube, dem werden sich viele gerissen haben. Den
die
Autor.
Waren auch so begeistert von ihm. Also sie haben das so, die Kollegin hat das mit solcher Leidenschaft erzählt, dass ich dann so war, ja, wir müssen ihn auch einladen. Und als ich dann noch gehört habe, das Literatur aus Frankfurt hat schon das Schauspiel Frankfurt gebucht, dachte ich, okay, wir müssen. Es ist ja, ne, ja. Ich meine, wir haben öfter mal DebütautorInnen und man weiß es nicht, was passiert. Also sowas ist schon bemerkenswert.
Definitiv.
Dass ein Debüt so durch die Decke geht.
Ja, und
Also es ist ja gar kein Debüt, Entschuldigung.
Genau,
das ist schon ein zweiter Roman.
Das ist der zweite Roman,
falsch
genau.
gesagt.
Zweiter Roman. Was nehme ich mit von der Lektüre? Ja, das klang jetzt mehrere Male an, dass ich eben ein bisschen durchaus beeindruckt bin von diesem ist gar nicht nassforsch, es ist einfach wirklich geht einfach dahin und sagt so, ich schreibe jetzt einfach ein Stil, dieser Realismus und dieses einfach der Glaube, eine Geschichte erzählen zu können, auch ein bisschen aus der allwissenden Erzählerposition, das ist klingt nicht super modern, es ist eben klassisch und er macht das einfach und ich finde, dass man das könnten vielleicht auch noch mehr machen heutzutage. Warum nicht ein bisschen altmodischer schreiben?
Ich nehme gar nicht so viel Literarisches mit. Ich habe mich, man muss dazu sagen, dass ich jetzt wieder kurz aus meinem Leben erzählen muss. Ich war sehr, sehr oft als Kind in Ungarn, als in der DDR.
Wir hören sehr gerne Geschichten aus deinem Leben.
geworden, ne? Ich war, glaube ich, 12 Jahre hintereinander in Budapest und ich habe eine große Ungarnsehnsucht entwickelt durch das Buch, obwohl alles so schrecklich ist da politisch. Ich war aber schon über 10 Jahre nicht mehr da. Ich würde einfach mich gerne wieder mehr mit ungarischer Literatur beschäftigen, auch jetzt aus Anlass des Literaturnobelpreisträgers. Mhm. Und ja, ich habe Lust bekommen, mich wieder mehr damit zu befassen. Ich habe übrigens auch die zerstörten Brücken nach dem Zweiten Weltkrieg in Budapest beschrieben hat, habe ich Fotos gegoogelt und so, um mich anzuschauen, wie das alles aussah. Also das nehme ich mit, mehr ungarische Literatur lesen. Ja. Und fragen, wir fragen ja auch immer was, ne? Das habe ich jetzt natürlich verpasst, ihn zu fragen, aber ich würde gern wissen, wie er mit dem Erfolg umgeht.
Ich würde gern wissen, ob er bei seinen Sexszenen auch ein bisschen lachen muss.
Das ist eine gute Frage.
Ich gebe sehr gerne satte 8 Punkte.
Ich gebe 7 Punkte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Antje und ich verabschieden uns. Was wünschen wir?
Gutes Lesen wünschen wir.
Genau, bis zum
nächsten Mal. Gute Entdeckungen.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.